Vielleicht erinnern Sie sich, vor einiger Zeit habe ich hier im Podcast über das sogenannte Apollo-Phänomen gesprochen. Jenen Effekt, bei dem Teams bestehend aus lauter Spitzenkräften insgesamt nicht die erwartete Spitzenleistung bringen, sondern im Gegenteil oft hinter anderen Teams zurückbleiben. Das ist eine der beliebtesten Folgen meines Podcasts in den letzten Monaten und offenbar trifft das Thema gerade einen Nerv in vielen Unternehmen. So, und ganz passend dazu hat nun auch der Philipp Madertaner in seinem Podcast Unplugged, den ich Ihnen übrigens auch gerne empfehle, eine Folge gemacht mit dem Titel Was tun, wenn ein Top-Talent toxisch ist? Das ist doch eine sehr ähnliche Fragestellung und darum möchte ich heute diese beiden Perspektiven vernetzen, das Apollo-Phänomen auf der einen Seite und die toxischen Talente auf der anderen Seite. Wir schauen uns an, warum beides zwei Seiten derselben Medaille sind, wie Spitzenleistung plötzlich zum Risiko für ein ganzes Team werden kann und was Sie als Führungskraft konkret tun können, um Exzellenz zu fördern, ohne Ihr Team zu vergiften.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
In meiner Sendung Das Apollo-Phänomen haben wir darüber gesprochen, wie leicht sich Teamdynamiken verschieben können, wenn zu viel Exzellenz auf engem Raum zusammenkommt. Konkurrenz statt Kooperation, Egos statt gemeinsamer Ziele, brillante Einzelleistungen, aber ohne Verbindung zur kollektiven Aufgabe. Zum Nachhören finden Sie den Link zu dieser Episode wie immer in den Shownotes. Der Philipp Madertaner hat das ein wenig zugespitzt, sowohl sprachlich mit der Bezeichnung toxisches Talent, als auch durch den Fokus auf eine einzelne Person im Team. Er beschreibt, wie schon ein einziges Teammitglied durch sein Verhalten das Klima so belasten kann, dass am Ende alle verlieren. Und das, obwohl es sich um jemanden handelt, der fachlich überragend ist. Philipp sagt in seinem Podcast wörtlich, ein einziger toxischer Mensch vergiftet ein Team von 20 Leuten. Also eine enorme Hebelwirkung. Und auch wenn das vielleicht dramatisch klingt, in so mancher Organisation braucht es wirklich nicht viel, damit eine Person mit großem Einfluss und falscher Haltung die Kultur nachhaltig beschädigt. Warum ist das für uns heute relevant, beziehungsweise wie passen diese beiden Themen zusammen? Nun, man könnte sagen, das toxische Talente-Szenario ist so etwas wie der Extremfall des Apollo-Phänomens. Beim Apollo-Phänomen entsteht die Dysfunktion durch die Gesamtkonstellation. Zu viele Stars, zu wenig Verbindendes miteinander. Bei toxischen Talenten genügt eben schon eine einzelne Person, um eine ähnliche Wirkung zu entfalten. Beide Phänomene führen uns vor Augen, fachliche Leistung ist nicht automatisch ein Beitrag zum Erfolg. Eine Person kann messbar exzellente Arbeit abliefern und dennoch den Gesamterfolg schmälern. Das kann passieren, wenn Zusammenarbeit erschwert wird, wenn Wissen gehortet statt geteilt wird, wenn Konflikte eskalieren statt gelöst werden oder auch wenn der Ruf zerstört wird, die Marke beschädigt wird, nicht durch mangelnde Leistung, sondern durch schlechten Kulturfit. Was diese Situationen so tückisch macht, ist nicht nur, dass sie sich im Bugwasser von zunächst hervorragenden Erfolgen entwickeln und daher oft lange zugeschaut wird, bis man eingreift. Sie entstehen nicht selten auch langsam, graduell. Da poltert nicht immer jemand von Anfang an als Fremdkörper ins Team und verhält sich sofort wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Das ist oft subtiler. Zu Beginn ist es vielleicht noch schwer zu benennen. Kleine Spitzen in Meetings, fehlende Geduld mit anderen, flapsige Abwertungen, zunächst von Ideen, dann von Menschen, von Kolleginnen und Kollegen. Und erst im Rückblick erkennt man dann, wie diese Verhaltensmuster über Wochen und Monate ein Klima schaffen, das die Gesamtleistung bremst. Und dass man eigentlich schon viel früher hätte einschreiten müssen. In seinem Podcast sagt der Philipp Madertaner sinngemäß, hohe Ansprüche ja, aber respektloser Umgang nein. da hat er recht. Diese Unterscheidung ist wirklich wichtig und sie wird in der Praxis viel zu selten klar gezogen. Und viel zu spät. Aber warum ist es so schwer zu handeln? Nun, die einfachste Antwort wäre ja, wer das Team belastet, der muss gehen und zwar sofort. Von Anfang an, zack, bumm, du passt nicht zu uns, auf Wiederschauen. Genauer betrachtet liegt das Problem also eigentlich schon davor, nämlich beim Hiring, bei der Auswahl. Ich persönlich habe es mir immer zum Prinzip gemacht, dass ich Menschen für die Organisation einstelle und nicht für einen konkreten Job. Unter anderem, weil ich eben genau nicht in die Falle tappen möchte, die wir heute beschreiben. Aber ja, natürlich habe auch ich sehr wohl schon genau solche falschen Personalentscheidungen getroffen in meiner Laufbahn als Topmanager in Konzernen und auch als Unternehmer. Darum weiß ich ja auch, wovon ich spreche und wie wichtig das Thema ist. Richtigerweise beginnt es also damit, dass man von Anfang an auslotet. Wird der oder diejenige in die Organisation passen, mal ganz unabhängig von fachlicher Qualifikation? Und wenn man dann draufkommt, naja, man hat sich geirrt. Das ist doch ein Störfaktor, der zieht das Team runter oder diejenige haut uns die Kultur zusammen. Dann ist eben der naheliegende Gedanke, Mist, Fehler gemacht, Konsequenz ziehen, man trennt sich. Aber die Realität ist oft komplizierter. Wir sprechen ja heute ausgerechnet über die Talentiertesten, über Spitzenkräfte, über Menschen mit besonderen Kompetenzen, Erfahrungen, über herausragende Mitarbeiter. Die sind eben nicht wie Sand am Meer zu finden. Und daher überlegt man dann doppelt, naja, soll ich das tolerieren? Immerhin ist der oder diejenige ja absolute Spitze auf seinem oder ihrem Gebiet. Solche Personen sind anfangs auch oft sichtbar erfolgreich, manchmal sogar Aushängeschilder der Organisation. Sie liefern Ergebnisse, die beeindrucken und sie genießen damit Rückendeckung. Von oben, aber nicht nur von dort, auch von anderen Teilen der Organisation, vielleicht auch vom Markt oder von Kunden, vorerst zumindest. Die Vorstellung, auf so jemanden zu verzichten, löst bei der Führungskraft, die für dieses eben toxische Talent verantwortlich ist, nicht selten Sorge oder sogar Angst aus. Wer füllt die Lücke, wenn ich mich von dem trenne? Wie lange wird das dauern, wenn ich da einschreite, bis ich Ersatz gefunden habe? Und wer weiß, ob ich überhaupt jemals wieder so einen guten, so fachlich guten Ersatz finde? Hinzu kommt, dass Führungskräfte, und das ist ja nur allzu menschlich, hoffen, dass sich solche Probleme von alleine lösen. Vielleicht gibt sich das von selbst, vielleicht wächst sich das aus, vielleicht verträgt es das Team ja doch. Oder sogar, vielleicht tut es dem Team ja sogar ganz gut, dass da Reibung entsteht, dass da Staub aufgewirbelt wird. Das klingt alles beruhigend, aber es ignoriert, was wir aus Forschung und Erfahrung wissen. Toxische Verhaltensmuster verflüchtigen sich nicht. Im Gegenteil, sie verfestigen sich, wenn man nicht aktiv eingreift. Und sie multiplizieren sich, weil sie den Standard auch bei anderen senken. Also je länger man das wirken lässt, umso schwieriger wird es, das wieder zu korrigieren. Und an dieser Stelle schließt sich jetzt der Kreis zum Apollo-Phänomen. Dort entstehen ähnliche Probleme nicht durch einen Störenfried, sondern durch das Zusammenspiel vieler sehr starker Persönlichkeiten. Der Effekt ist der gleiche, der Weg dorthin ein anderer. Was also tun? Nun, ich bin der Ansicht, die eigene Haltung als Führungskraft ist der entscheidende Ausgangspunkt. Bevor man handelt, braucht man Klarheit über seine eigene Haltung, seine eigene Wertvorstellung. In der toxischen Talente-Episode nennt der Philipp das die innere Klarheit. Das ist eigentlich ein ganz treffender Begriff. Man kann sich dazu zum Beispiel drei Fragen stellen. Erstens, welche Kultur möchte ich sehen und welche ganz sicher nicht? Zweitens, wo liegt für mich die nicht verhandelbare Grenze zwischen fachlicher Exzellenz und akzeptablem Verhalten? Und drittens, bin ich bereit, diese Grenze auch dann zu verteidigen, wenn es bedeutet, auf kurzfristige Vorteile zu verzichten? Das sind keine einfachen Fragen. Da muss man schon sehr mit sich im Reinen sein, aber ohne diese Klarheit läuft man Gefahr, inkonsequent zu werden. Und genau das ist das Wasser auf die Mühlen derer, deren Verhalten wir eigentlich verändern wollen. Wenn man mal diese innere Klarheit für sich gewonnen hat, dann muss sich die auch in äußere Klarheit übersetzen. Das heißt, man muss vom Denken ins Handeln kommen. Sie müssen das Gespräch suchen. Klar, direkt, ohne Interpretationsspielraum. Respektvoll, aber eben nicht herumlavierend. Ein ganz wichtiger Grundsatz für mich war und ist immer gewesen, Klarheit vor Harmonie. Sowohl als Führungskraft als auch in der Beratung. Klarheit vor Harmonie. Das bedeutet, unbequeme Wahrheiten anzusprechen, Konflikte zu klären, statt sie aus Angst vor Unruhe unter den Teppich zu kehren und zu hoffen, dass sie sich von selbst lösen. Wenn Sie dieses Prinzip etwas blumiger, aber auch derber haben wollen, dann gibt es dafür eine Redewendung, nämlich den Pipi-Effekt. Konfliktvermeidung, das ist, wie sich in die Hose zu pinkeln, um sich zu wärmen. Am Anfang fühlt sich das ganz gut an, aber es kühlt doch recht rasch ab und auf Dauer wird es dann sehr, sehr unangenehm. Klarheit also. In unserer Situation liegt die Kunst darin, die Leistung, ja sogar die Spitzenleistung anzuerkennen und dennoch gleichzeitig Grenzen aufzuzeigen und zu setzen, wenn es um die kulturellen Effekte geht, um die Unternehmenswerte, um das Klima im Team. Es geht also darum zu sagen, Herr Müller, Ihre Leistung ist exzellent, unbestritten, aber gleichzeitig zeigen Sie ein Verhalten, das unsere Werte verletzt. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz, und das kann ich als Führungskraft nicht akzeptieren. Hohe Ansprüche ja, aber nicht auf Kosten von Respekt, Zusammenarbeit und unseren Unternehmenswerten. Diese Botschaft muss präzise sein. Es geht ja überhaupt nicht darum, den fachlichen Anspruch zu senken, sondern darum, die Art und Weise zu verändern, wie er gelebt und vermittelt wird. Sinngemäß heißt es im Unplugged-Podcast, nehmen Sie den Menschen die Angst, dass sie ihre Ansprüche wegverhandeln wollen. Ich würde das gerne ergänzen, um einem Gegenargument den Wind aus den Segeln zu nehmen, nämlich der Ansicht, solche Spitzenleistungen seien eben genau nur durch Tabubrüche in der Kultur möglich. Es ist also kein Top-Ergebnis um den Preis von Kulturverletzung, sondern Top-Ergebnis genau wegen der Kulturverletzungen. Das kommt tatsächlich häufig als Einwand und genau darum habe ich ja gesagt, Ihr erster Schritt als Führungskraft muss die innere Klarheit sein. Wenn Sie im Sinne der Organisationsentwicklung einen disruptiven Faktor suchen, dann werden Sie an dieser Stelle toleranter sein können. Wenn Sie aber sicher sind, dieses und jenes Verhalten, das kann und will ich nicht akzeptieren, das ist nicht bloß ein hilfreicher Störfaktor, ein Katalysator, sondern das hat zersetzende, destruktive Wirkung, das ist nicht im Einklang mit den Werten, die Ihnen wichtig sind, dann müssen Sie hier sehr klare, sehr deutliche und unmissverständliche Trennlinien ziehen. You get what you tolerate. Dieser Satz gilt für jedes Team. Am Ende bekommen wir als Führungskräfte das, was wir dulden. Und übrigens nicht nur als Führungskräfte, sondern auch ganz allgemein im Leben. Wenn Grenzüberschreitungen ohne Reaktionen bleiben, dann werden sie zum neuen Standard, zum neuen Normal. Das gilt für die Einzelperson und dann auch für alle, die dabei sind, die zusehen, die mitmachen. Konsequenz als Kulturtest also. Und nur damit wir uns richtig verstehen, Konsequenz bedeutet nicht, sofort zur Kündigung zu greifen. Sie bedeutet aber sehr wohl, jedes Überschreiten der Linie anzusprechen. Jedes. Immer, unmittelbar und ohne Ausnahme. Auch bei scheinbar achtlosen Bemerkungen, bei einem belanglosen Witzchen. Immer. Ja, das ist anstrengend. Aber es ist auch eine Investition in die Kultur. Denn jedes Mal, wenn Sie reagieren, senden Sie eine Botschaft, ein Signal. Unsere Werte sind keine Dekoration. Sie gelten im Alltag. Nicht jeder, der schwierig ist, will schwierig sein oder bemerkt vielleicht auch überhaupt, wo die Grenzen verletzt werden. Vielleicht fehlt da und dort die Sensibilität, das Bewusstsein für die Wirkung des eigenen Handelns. Dann können Sie unterstützend wirken. Es geht ja nicht immer gleich um Sanktionen. Vielfach ist es wirkungsvoller für alle Beteiligten, neben der Klarheit auch Support zum Ausdruck zu bringen, durch Feedbacksysteme zum Beispiel. durch regelmäßige One-on-One-Gespräche, das sollte eigentlich ohnehin selbstverständlich sein, aber auch vielleicht durch 360-Grad-Feedback, das auch kritische Rückmeldungen aus dem Team enthält. Der Nebeneffekt von all dem: auf diese Weise fördern Sie eine Kultur, in der konstruktives Feedback ganz normal ist. Das hilft dann nicht nur der betroffenen Person, sondern stärkt das gesamte Team. Am Ende gilt aber doch, wenn sich trotz klarer Gespräche und Unterstützung nichts ändert, dann muss die Konsequenz ebenso klar gezogen werden. Die Person verlässt das Team. Das ist nicht angenehm, ganz besonders dann nicht, wenn fachliche Exzellenz vorliegt. Es ist aber notwendig, um den Schaden zu begrenzen. Der Blick nach vorne. Wenn wir Apollo-Phänomen und toxische Talente zusammendenken, dann erkennen wir ein Muster. Exzellenz ist kein Selbstzweck. Sie muss in ein Umfeld eingebettet sein, in dem Zusammenarbeit, Respekt und ein gemeinsames Zielverständnis gleichwertig zählen. Das bedeutet Klarheit, was in der Kultur erlaubt ist und was nicht. Mut, Grenzen zu setzen, auch gegen Widerstände, und Konsequenz, diese Grenzen, diese Standards auch zu verteidigen. Und es bedeutet, die Wirkung einzelner Personen nicht nur an Zahlen oder Projektergebnissen zu messen, sondern auch an der Frage, macht diese Person uns, das Team, die Organisation, das Unternehmen, die Marke, macht diese Person uns besser und stärker oder eben nicht? Denn am Ende zählt nicht, wie sehr Einzelne herausragen, sondern welchen Erfolg das Unternehmen insgesamt hat erzielt. Und zwar auf der Basis eines stabilen Wertefundaments.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.